über die letzten Dinge. Und ich habe im Englischen Theologie studiert und da, im Englischen heißt es Eschatology. Und deswegen habe ich letzte Woche mehrmals Eschatologie gesagt. Die Poppy hat mich dann aufgeklärt, dass das so nicht wirklich korrekt ist. Ist sogar ein eher peinlicher Fehler, weil Eschatologie wäre so die Lehre von Scheiße. Also Leute, es ist Eschatologie. Das ist die Lehre von den letzten Dingen oder das Studium von den letzten Dingen. Was für ein Unterschied, so eine kleine Betonung macht er. Obwohl, ich habe die letzten 3 Jahre viel Windel gewechselt, ich könnte auch was über Eschatologie erzählen. Aber das überlassen wir doch lieber den Amis, gell? Eschatology, wir befassen uns lieber mit Eschatologie. Letztes Mal haben wir auch gesagt, dass der Fokus der Offenbarung derselbe Fokus ist wie der der ganzen Bibel, nämlich Jesus Christus. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Also wir wollen die Offenbarung christozentrisch, Augenmerk auf ihn, lesen und studieren. Wir wollen sehen, was wir über ihn lernen können und auch was wir lernen können, wie wir ihn besser anbeten können. Letzte Woche haben wir die ersten 3 Verse gelesen, die einleitenden Verse. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie viel Altes Testament hier mitschwingt. Und allein wenn man den ersten Vers liest. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das schwingt mit Daniel 2, Traum von Nebukadnezar, diese Statue, die er gesehen hat, die die 4 Weltreiche repräsentieren. Das Babylonische Reich und dann das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich, und dann hat er einen Stein gesehen, der ins Rollen gekommen ist und diese ganze Statue zertrümmert hat. Und in Daniel 2, Vers 28 heißt es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und Daniel sagt dem König, und er lässt dem König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Nämlich, dass Gott alle irdischen Reiche zerstören wird und sein ewiges Reich aufrichten wird. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Und Daniel 7 ist eine Parallelstelle dazu eigentlich. Da lesen wir, ich schaute in der Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn, also wahrscheinlich eine Vorschau auf die Himmelfahrt Jesu. Und dann lesen wir, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, so dass es nicht zerstört wird. Und er ließ mich die Deutung der Sachen wissen. Diese großen Tiere, Daniel 2 war eine Statue, in Daniel 7 sind es Tiere. Diese großen Tiere, es sind 4 Könige, werden sich von der Erde her erheben. Und wir lesen da auch besonders, unter diesem 4. Reich werden die Heiligen verfolgt werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und sie werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und wir wissen aus dem Neuen Testament auch, dass Jesus sich selbst als diesen Stein bezeichnet hat, oder er hat Verse zitiert, dass er dieser Stein ist. Und Jesus hat den Menschen seiner Zeit gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum? Weil der König war unter ihnen. Jesus der König, und wer den König empfängt, empfängt auch sein Reich. In Daniel wurde Daniel gesagt, es wurde ihm offenbart, was in den letzten Tagen geschehen wird. Und die neutestamentlichen Schreiber haben klar gemacht, dass sie in den letzten Tagen leben. Aber hier wird es ersetzt in den letzten Tagen durch das, was bald geschehen muss. Daniel wurde gesagt in Daniel 12, du Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. In der Offenbarung 22, er spricht zu mir, versiegle nicht die Weissagung des Buches, denn die Zeit ist nahe. Also all das schwingt mit, allein wenn man schon den ersten Vers liest. Und wenn du ein angefeindeter Christ bist in der Zeit, in den Tagen von Johannes, Christen waren eine unterdrückte Minderheit und wir wissen, einige haben ihr Leben für Jesus gegeben. Also wenn du diese Worte hörst, dann bist du begeistert. Und ich hoffe, du und ich, wir sind auch begeistert über Gott und sein Reich. Das ist das Größte, was es gibt, ihn kennen und von ihm regiert zu werden, Teil von seinem Reich zu sein. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, suche zuerst das Reich Gottes, von ihm beherrscht zu sein und seine Gerechtigkeit. Das ist die erste Priorität eines Christen. Und dann wird König Jesus euch mit allem versorgen, was ihr wirklich braucht. Das hat er uns verheißen. Und das gilt schon hier und jetzt. Und dann erst recht, wenn sein Reich in seiner ganzen Fülle gekommen ist und Jesus und Gott der einzige Regent ist, den es gibt. Und wir dürfen jetzt schon mit ihm herrschen und regieren über unser Fleisch und die Welt und Versuchungen und Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Aber erst recht werden wir mit ihm herrschen, wenn sein Reich in Fülle realisiert ist. Die Juden zur Zeit Jesu, zur Zeit Johannes, haben in ihrer Kindheit schon das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Und so, wenn die diese bekannte Phrase gehört haben oder gelesen haben, hier in Vers 1, da haben hier all diese Dinge, all dieser Kontext ist da mitgeschwungen und das war begeisternd. Halleluja! Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und so ist kein Wunder, dass Johannes geschrieben hat, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Glückselig, glücklich in ihrer Seele. Ist übrigens die erste von 7 Seligpreisungen, die wir in der Offenbarung sehen. Immer wieder die Zahl 7. Ich habe eine 8. Seligpreisung für euch. Ich gebe euch eine Hausaufgabe, nämlich diese 7 Seligpreisungen zu finden. Und die 8. Seligpreisung ist glückselig, ist, wer die Hausaufgabe tut. Denn er wird gesegnet werden. Das kann ich euch versprechen. Heute sehen wir den Briefkopf sozusagen, den Absender, den Empfänger, den Betreff, das Anschreiben. Lasst uns lesen die Verse 4 bis 6. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und alle Ewigkeit. Amen. Amen. Johannes schreibt an 7 Gemeinden in der römischen Provinz Kleinasien. Also denkt jetzt hier nicht an China oder Indien, wenn wir hier Asien lesen. Heutige Türkei. Johannes hat seine alten Tage in Ephesus verbracht, in der Hauptstadt. Und er war der Aufseher, er war der Hirte über diese Gemeinden, über dieses Gebet. Und im Vers 11, Kapitel 1, werden wir sehen, werden diese Gemeinden aufgezählt, um welche es sich genau handelt. Lesen wir, wenn wir dahin kommen. Aber es gab auf jeden Fall mehrere Gemeinden als diese sieben in Kleinasien. Wir wissen, dass es in Troas und in Hierapolis und in Kolosse eine Gemeinde Jesu war. Wir haben hier wieder die Zahl sieben. Sieben Gemeinden, die Zahl sieben, symbolisch in der Bibel für Vollkommenheit, für die Gesamtheit. Und ja, sieben Gemeinden sind hier angeschrieben. Jesus hatte sieben Gemeinden etwas zu sagen. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es auch an die gesamte Gemeinde geschrieben, an uns. In Vers 5 stellt uns Johannes zum ersten Mal im Buch der Offenbarung den Thron vor. Und das ist ein wichtiges Thema. Thron, Herrschaft Gottes, ist ein großes Thema in der Offenbarung. 40 Mal sehen wir den Thron. Kommt dieses Wort Thron in der Offenbarung vor. Das ist der Thron, den Jesaja gesehen hat im Kapitel 11 in Jesaja. Das ist der Thron, den Hesekiel gesehen hat. Das ist der Thron, den wir ganz besonders hier im Kapitel 5 sehen werden. Der Thron, die Herrschaft Gottes. Das ist die geistliche Realität. Egal, was hier in der sichtbaren Welt abgeht, um uns herum, die geistliche Realität ist, Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Herr über die ganze Geschichte. Er regiert, er ist allmächtig. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Nicht Frau Merkel, nicht Obama, nicht Putin sitzen auf dem Thron, sondern Gott sitzt auf dem Thron. Und Jesus Christus mit dem Vater. Kapitel 11 werden wir lesen. Laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Offenbarung 19 sehen wir das Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Das ist die geistliche Realität. Und wenn das die geistliche Realität ist, dann ist die alles bestimmende Frage, bist du in der rechten Beziehung mit dem, der auf dem Thron sitzt? Ist er dein Gott? Ist er dein Herr? Wirklich praktisch in deinem Leben, hat er das Sagen, wie du dein Leben lebst, wie du mit deinem Nachbarn, mit deiner Frau, mit deinen Kindern umgehst, was du mit deiner Freizeit machst, mit deinen Gaben, mit deinem Geld. Und wenn ja, wenn du sagen kannst, ja, der, der auf dem Thron sitzt, der ist mein Herr, wow, dann darfst du wissen, dein Herr sitzt auf dem Thron. Und das ist wunderbar, oder? Was sagt dir das, wenn dein Herr auf dem Thron sitzt? Der sagt mir, ich muss mir keine Sorgen machen. Und ist das nicht genau das, was Jesus uns gesagt hat? Sorgt euch nicht. Vater wird für euch sorgen. Sagt mir, alles ist gut. Meine Welt ist okay, wenn mein Herr auf den Thron sitzt. Darf ich wissen, mein Herr, mein Reich wird gewinnen. Die Familie, zu der ich gehöre, die wird regieren. Weil mein Papa ist der König. Mein Papa sitzt auf dem Thron. Mein Papa regiert. Und so selbst wenn du deine Umstände nicht verstehst, er hat sie unter seiner Kontrolle. Und selbst wenn du ihn und sein Handeln nicht verstehst, und Leute, wir werden Gott nie völlig verstehen. Wenn du deinen Gott völlig verstehst, dann hast du ihn selbst geschnitzt, okay? Das ist nicht der wahre Gott. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Wege. Aber selbst wenn ich sein Handeln nicht verstehe, ich darf verstehen, er meint's gut mit mir. Weil er ist der Vater, er ist der Papa und hey, ihr Väter, welcher Vater meint's nicht gut mit seinen Kindern? Wenn das die geistliche Realität ist, dann darf ich wissen, es wird alles gut werden. Weil er der König ist, der Überwinder, und ich darf ein Überwinder sein in ihm. 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wenn ihr auf die internationale Webseite von Calvary Chapel geht, calvarychapel.com, da ist derzeit ein Link zu einem Video über eine Ansprache von der Frau von Said Abedini, der in Iran im Gefängnis ist für seinen Glauben. Schaut euch das an, ist sehr ermutigend. Ist Englisch, aber wenn ihr Englisch versteht, ist sehr ermutigend, was seine Frau erzählt. Said ist schwach und krank durch die inneren Blutungen, der Folter, der Schläge, die er abgekriegt hat. Aber seine Frau hat erzählt, in diesem ersten Gefängnis, in dem er war, haben sich so viele zu Jesus bekehrt, dass sie ihn verlegt haben. Und im zweiten Gefängnis passiert dasselbe. Und sie hat erzählt, wie schwer es für sie ist und für die Kinder ist, aber sie hat auch bezeugt, wie nah ihr Gott ist. Said und seine Familie, sie haben überwunden. Ich denke an Joni Erickson, diese Frau, die schwerst behindert ist und die in den letzten Jahren chronische Schmerzen hat. Aber trotzdem diese innere Freude und diesen Frieden, diese innere Kraft ausstrahlt. Sie hat überwunden, sie hat diese Krankheit, diese Umstände überwunden. Oder auch ganz im Kleinen. Das Mädel, das sich entscheidet, ihren Klassenkameraden was Gutes zu tun, obwohl die sie gemobbt haben. Es hat überwunden. Der Pornosüchtige, der sich entscheidet, den Computer rauszuschmeißen und einem Bruder verantwortlich zu sein, der ist ein Überwinder. Wenn du dich entscheidest, deinem Partner zu vergeben, der dich verletzt hat, dann bist du ein Überwinder. Die Welt sagt dir, nee, das kannst du nicht. Gott sagt dir, yes, you can. Wir sind mehr als Überwinder in ihm. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Selbst die Märtyrer, die als Märtyrer sterben, von denen wir hier lesen in der Offenbarung, die zu Tode gefoltert wurden, die sind selbst in oder gerade durch ihren Tod Überwinder und Sieger. Der Tod, die Hölle, konnte die nicht aufhalten. Sie haben überwunden, sie haben den Tod überwunden, sie werden herrschen. Und wir werden sehen, wie sie das Lied der Erlösten singen. Zum Beispiel Offenbarung 7, Vers 14. Er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten. und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Oder Offenbarung 22, Vers 5, und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehst du den Thron Gottes im Buch der Offenbarung? Dann hast du die Offenbarung verstanden. Siehst du den Thron Gottes in deinem Leben? Das ist die Realität. Unser Gott, unser dreieiniger Gott sitzt auf dem Thron. Und wir sehen diesen dreieinigen Gott im Vers 4. Und übrigens wäre das nicht cool, wenn wir einen Brief bekommen würden, sagen wir von der Frau Merkel oder von Barack Obama. Jennifer und ich, wir haben einen Brief, so ein Gratulationsschreiben vom Arnold Schwarzenegger bekommen, als wir uns verlobt haben. War ziemlich cool. Meine Schwiegermama hat ihm geschrieben und hat gedacht, das wäre super cool, weil ihre Tochter einen Österreicher heiratet und er hätte schreiben könnte. Und er hat es wahrscheinlich nicht selber geschrieben, sondern irgendeine Sekretärin, aber es war ziemlich cool, einen Brief zu kriegen mit der Gratulation zu unserer Verlobung vom damaligen Gouverneur von Kalifornien. Aber wie cool wäre das, einen Brief von Gott zu bekommen? Hey, wir haben einen bekommen. Hier haben wir einen. An die sieben Gemeinden. Auch an uns. Und seht hier im Vers 4, er sendet uns Gnade und Frieden. Von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Von Gott, dem Vater, dem ewigen Gott. Es erinnert uns an die Worte Gottes an Mose aus dem brennenden Dornbusch. Natürlich. Mose hat ihn gefragt, Gott hat ihn gesandt, zurückzugehen zu seinem Volk und zum Pharao zu gehen und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Und Mose hat gesagt, okay, was soll ich den Leuten sagen, wer du bist? Wenn ich sage, okay, der Busch hat mir gesagt, geh zum Pharao, dann werden alle sagen, wer bist du? Was soll ich ihnen sagen, wer du bist? Und Gott hat ihm gesagt, ich bin der, ich bin der Ewige, der ewig Seiende, der ewige Gott. Also Gnade und Frieden von dem ewig Seienden und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Die meisten Ausleger stimmen überein, dass es ein Hinweis auf den Heiligen Geist ist. Vielleicht wieder die Zahl 7 bedeutet seine Vollkommenheit. Andere sehen darin die 7 Eigenschaften des Heiligen Geistes, die in Jesaja Kapitel 11, Vers 2 beschrieben werden. Jemand hat gesagt, vielleicht ist damit beschrieben das Wirken des Geistes in den 7 Gemeinden. Ich weiß nicht, vielleicht sind all diese Dinge damit gemeint. Wir können an Zacharja 4, Vers 7 denken. Da sehen wir den 7-armigen Leuchter in Verbindung mit 2 Ölbäumen. Und da wird uns gesagt, es ist ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herrscher. Im Kapitel 4, im Vers 5, lesen wir von den 7 Feuerfackeln, die brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Kapitel 5, Vers 6, da sehen wir das Lamm mit 7 Hörnern und 7 Augen. Und auch da wird gesagt, dies sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. 7 Hörner, Hörner immer ein Symbol für Macht, für Herrschaft, 7 Hörner, Symbol für Allmacht, 7 Augen, Allgegenwärtigkeit. Also klingt ein bisschen komisch für unsere Ohren, aber irgendwie beschreiben diese 7 Geister das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann im Vers 5 sehen wir die 3. Person und von Jesus Christus. Und seht hier die Beschreibung von Jesus, die wir hier lesen. Was für eine Ermutigung das gewesen sein muss für die verfolgten Geschwister. Zuerst wird hier gesagt, der treue Zeuge ist. Jesus ist treu. 100% Leute, Jesus ist treu. Auf ihn können wir uns 100% verlassen. Er ist der treue Zeuge. Im Kapitel 2 werden dieselben Worte für den Märtyrer Antipas verwendet. In einem gewissen Sinn ist Jesus der erste Märtyrer. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht zuvor selbst vorgelebt hat. Und das ist wahre Leidenschaft. Er ist der treue Zeuge. Und dann zweitens der Erstgeborene der Toten. Denkt an Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Jesus ist auferstanden. Der auferstandene Jesus ist der Erste, der leiblich auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Das ist unsere Hoffnung. Aber der Erstgeborene bezeichnet eigentlich weniger die Reihenfolge und mehr die Wichtigkeit, die Bedeutung von Jesu Auferstehung für uns. Wisst ihr, Erstgeborene im Alten Testament, das war der Haupterbe, das war der, der den Segen bekommen hat, das war der Wichtigste in der Familie. Kolosser sagt uns, Kolosserbrief, er hat in allem den Vorrang, darum geht es hier. Er hat in allem den Vorrang. Hoffentlich ist das auch wahr in unserem Leben. Er ist treu, er ist auferstanden. Es gibt uns Trost, es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Perspektive. Wenn du zum Coaching gehst, da werden immer so Fragen gestellt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Hey, wo siehst du dich in 50 Jahren? Wo siehst du dich in 100 Jahren? Wo siehst du dich in 500 Jahren? Ah, da bin ich schon lang tot. Nee. Wisst ihr, wo ich sein werde in 50 Jahren oder in 100 Jahren? Ich werde so lebendig sein wie nie zuvor. Ich werde leben in seiner Herrlichkeit. Und ich werde den Herrn preisen. Wo wirst du sein? In 500 Jahren. Das ist eine gute Coaching-Frage, die du dir selber stellen kannst. Aber diese Hoffnung hier, der Erstgeborene aus den Toten. Und dann drittens lesen wir hier über ihn, er ist der Fürst der Könige der Erde. Also wieder der, der die Kontrolle hat. Und diese Fürsten dieser Welt, die die Gemeinde verfolgt haben, sie werden eines Tages ihm verantwortlich sein müssen und ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und dann als Viertes wird hier gesagt, dem, der uns lebt. Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Leidenschaftlich, hingebend, aufopfernd. Egal, wo du herkommst, egal, wer du bist, egal, was du getan hast oder nicht getan hast, du bist geliebt von Gott. Das ist deine tiefste Identität. Geliebter Gottes. Aber das sagt sich so einfach, woher kann ich das wissen? Dann lest weiter. Das Kreuz. So sehr liebt dich Gott, so viel bist du ihm wert, so weit ist er für dich gegangen. Also zweifle nicht an der Liebe Gottes für dich. Er liebt dich mehr als irgendjemand sonst im Universum und er ist dein ultimativer Liebhaber im wahrsten Sinn des Wortes. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat oder manche Übersetzungen sagen, erlöst hat in seinem Blut, da denkt man natürlich sofort an das Passa. Erlösung durch das Blut des Lammes, Befreiung durch das Blut des Lammes, sein stellvertretendes Opfer für uns. Er hat deinen Platz eingenommen am Kreuz, den Platz des Sünders, damit du seinen Platz einnehmen kannst, den Platz des Sündenlosen. Und das ist wunderbar. Wir müssen unsere Sünden und unser Versagen, unsere Fehler nicht irgendwie wegdiskutieren oder verleugnen oder uns irgendwie selbst was vormachen oder uns selbst belügen. Wir dürfen es einfach ehrlich bekennen und sagen, ja, ich habe versagt. Und ja, das war falsch. Aber ich darf es zu ihm bringen und ihm anvertrauen. Und er wäscht uns rein. Er hat uns schon reingewaschen, es ist vollendet, sein Erlösungswerk. Das heißt, ich und du, wir dürfen jeden Tag neu anfangen. Das Erbarmen des Herrn ist neu, jeden Morgen. Wir dürfen jeden Tag mit Gott leben, wir dürfen jeden Tag den Himmel erwarten, mit dieser Zuversicht leben. Wir müssen nicht schuldbeladen herumlaufen. Das ist so eine gute Nachricht. Vorgestern hat mich ein Vertreter besucht hier, der uns Reinigungssysteme verkaufen wollte. Und ich konnte ihm sagen, hey, wir sind in derselben Branche. Auch ich kenne ein Reinigungssystem, ich habe das beste Reinigungssystem, was es überhaupt gibt. Und das ist gratis. Du musst nichts bezahlen dafür. Du kannst es nicht kaufen, du kannst es nur schenken lassen. Und er hat dann schon gesagt, ja, sie meinen die Reinigung meiner Seele. Und ich habe gesagt, ja, genau. Und ich konnte ihm die wunderbare Botschaft von Jesus Christus erzählen, was er für uns getan hat. Ich habe ihm von dem Vers hier erzählt. Ist es nicht gut, rein zu sein? Ist es nicht gut, frei zu sein und vergeben zu haben, versöhnt zu sein mit Gott? Das hat Jesus für uns getan. Und auch darin sind wir mehr als Überwinder. Wenn du angefochten bist in diesem geistlichen Kampf oder wenn du gefallen bist, wenn du dich verdammt fühlst, wenn dir der Teufel ins Ohr flüstert, du bist ein Loser, du hast versagt, du bist ein Versager, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, Gott wird dich nie mehr wieder gebrauchen. Hier liest Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Und hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Der Staatsanwalt, der Ankläger im Strafprozess vor Gott, der wurde gefeuert. Lesen wir hier. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 31, ihr kennt die Stelle alle. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammte? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, Todesstrafe? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus liebt uns. Jesus hat uns reingemacht. Und Vers 6, und er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Bezieht sich auf 2. Mose Kapitel 19. Das war der Bund Gottes mit Israel. hat Gott zu seinem Volk gesagt, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das sind die Worte, die der Herr zu uns spricht jetzt. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wir könnten natürlich an 1. Petrus denken, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Da sagt der Herr zu uns Heidenchristen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, das ist, was Gott Israel gesagt hat im Alten Testament, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Römer 11, wir sind eingepflanzt in Israel. Wir dürfen Gottes Könige und seine Priester sein. Das heißt, Gott zu den Menschen bringen und die Menschen zu Gott bringen. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe eines Priesters. Das ist eine hohe Berufung. Und das ist unsere Identität. Könige und Priester, unserem Gott, in allem, was wir tun. Wir sind seine Botschafter in dieser Welt. Das ist unsere erste Identität. Mach dir das bewusst. Vor jedem Verkaufsgespräch von mir aus, oder wenn du an der Kasse im Supermarkt stehst, oder vor einem Gespräch mit einem Kollegen oder mit einem Kunden, mach dir das bewusst. Ich bin nicht in erster Linie Schreiner oder Schlosser oder Verkäufer oder Hausfrau oder Mutter oder Vater. Ich bin in erster Linie ein Königssohn, eine Königstochter. Ich bin Priester für meinen Gott. Und wenn wir das sehen, wenn uns das bewusst ist, dann werden wir den Menschen auch anders begegnen. Und ich möchte euch zu etwas herausfordern. Wenn ihr daheim seid, guckt euch mal um. Stellt euch vor euer Haus oder eure Wohnung und guckt euch mal um. Und dann seht die zwei oder drei Häuser zur linken und zur rechten und die gegenüber. Und mach dir bewusst, du bist ein Priester für diese Menschen, für deine Nachbarn. Gott möchte dich gebrauchen als Pastor für diese Menschen, in deren Mitte er dich gepflanzt hat. Und ich möchte dich herausfordern, dass du anfängst, für diese Nachbarn zu beten und sie kennenzulernen, ihnen zuzuhören und zu fragen, wie geht's dir? Und erzähl mir mehr. Und ihnen Gutes zu tun. Und wenn sich die Tür auftut, von Jesus zu erzählen. Du wohnst nicht zufällig dort, wo du wohnst. Wie gesagt, wir müssen umziehen und wir beten auch wirklich, dass Gott uns dorthin pflanzt, wo er uns haben möchte, zu den Menschen, denen er begegnen will, durch uns. Ich bin diese Woche wieder mal zusammengesessen mit anderen Leitern und Pastoren hier aus unserer Stadt, aus unserer Gegend, und wir haben darüber nachgedacht und überlegt, ob wir nächstes Jahr Pro Christ wieder mal zusammen machen sollen. Aber oft ist so, wenn wir Evangelisationsveranstaltungen machen, dass vor allem Christen zusammenkommen. Das stört mich so ein bisschen. Das ist nicht Sinn der Sache. Warum ist das so? Ich glaube, ein Grund ist, dass wir Christen gar nicht mehr wirklich so viel Beziehung haben mit den Vorchristen. Mit unseren Nachbarn. Und dann, wenn wir ihnen vielleicht einfach eine Einladung in die Hand drücken zu irgendeinem Event, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch gar nicht so groß, dass sie dann wirklich kommen. Und dann sitzen wir Christen zusammen und hören das Evangelium. Das ist jetzt in der Sache. Aber wenn du bewusst Beziehungen baust mit deinen Nachbarn und anfängst, für sie zu beten und Jesus zu bezeugen, dann werden sie sich wahrscheinlich einladen lassen und werden dann auch zu solchen Events kommen. Und ich predige da auch zu mir selbst. Wirklich. Wir sind Priester Gottes, die er unter die Menschen gestreut hat, die er so sehr liebt. Sei dir das bewusst, das ist deine Identität, das ist meine Identität. Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Erinnert uns an zwei Stellen im Alten Testament, Daniel 7, Vers 13, hat man schon gelesen vorhin, er kommt mit den Wolken, und dann Zacharja 12, Vers 10, sie werden ihn ansehen, den sie durchstochen haben, und wehklagen. Im Kontext spricht Jesaja zu dem Haus Davids, zu der Bewohnerschaft von Jerusalem. Hier lesen wir, wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Dieses Wort Erde könnte genauso gut mit Land übersetzt werden. Selbe Wort. Also könnte es sein Stämme der Erde oder Stämme des Landes. Beides gleich gut. Der Kontext muss entscheiden, was eher gemeint ist. Erinnert uns natürlich auch an Matthäus 24, an die Ölbergrede Jesu. Da hat Jesus gesagt, gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Also diese apokalyptische Sprache. Als Sterne und Kräfte des Himmels und so weiter wurden auch oft Herrscher bezeichnet. Wir haben das letzte Mal in Jesaja gesehen. Wenn die Sonne scheint, Gottes Segen, wenn Sonne sich verfinstert, wenn der Mond sich verfinstert, Zeichen für Gericht. Aber wie immer das gemeint ist, ob bildlich oder wörtlich, wir lesen, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, da jetzt interessanterweise mit Land übersetzt, zumindest hier in der Elberfelder Übersetzung. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Also bezieht sich offensichtlich auch auf dieselbe Stelle im Alten Testament. Wir haben uns letztes Mal unterhalten über vier Sichtweisen über die Offenbarung. Und die Mehrzahl dieser Auslegungsrichtungen sehen hier in diesem Vers 7 die Wiederkunft Jesu. Apostelgeschichte 1, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann lesen wir, Jesus wurde vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und dann steht da der Engel, der sagt, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Also aus dem Engel würde sagen, er kommt wieder mit den Wolken. Und die, die ihn durchbohrt haben, würden das allgemein als die Juden sehen. Eine Auslegungsrichtung, die Präteristen, die glauben, dass ein Großteil dieser Prophezeiungen 70 nach Christus in der Zerstörung Jerusalems erfüllt wurden, die sehen das anders. Die würden sagen, das Kommen auf den Wolken ist ein vertrautes Bild aus dem Alten Testament für das Gerichtshandeln Gottes in der Geschichte. Beispiel davon hat man in Jesaja 19. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Spricht von dem Gericht Gottes durch die Assyrer. Also Gott ist nicht gekommen und auch nicht irgendwie auf einer Wolke, haben ihn auf einer Wolke fahren sehen. Nee, wir wissen, diese Ankündigung war Gottes Gericht durch die Assyrer. Gott hat das Volk der Assyrer gebraucht, um die Ägypter und viele andere Völker zu richten, auch sein Volk. 5. Mose 33, Psalm 104, sehen wir die Wolken als Streitwagen Gottes, dieses Bild. Und so die Präteristen würden sagen, so ist es auch hier gemeint. Es geht hier um Jesu Gericht über Jerusalem durch die römischen Armeen 70 nach Christus. Und sie würden auch auf Matthäus 26, Vers 64 verweisen, das Verhör Jesu, wo Jesu zu dem hohen Priester spricht und sagt, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also ihr werdet es sehen. Kommen im Gericht gegen Jerusalem. Wie gesagt, jede Auslegungsrichtung nimmt etwas wörtlicher und andere Dinge weniger wörtlich. Präteristen nehmen das wörtlich. Die, die ihn durchbohrt haben, also wörtlich die Menschen, die ihn ans Wort schlagen ließen. Johannes 19 lesen wir eigentlich. Es ist erfüllt, dieses Durchbohrtsein, als Jesus mit der Lanze durchstochen wurde durch seine Seite. Die einen nehmen die Wolken wörtlich, die anderen nehmen das Durchbohren, die ihn durchbohrt haben, wörtlich. Könnt ihr aussuchen, was ihr lieber glauben wollt. Ich bin da nicht dogmatisch, was diese Details anbelangt. Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich bin das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Ich bin der Ewige und der Allmächtige, sagt Gott. Wer spricht hier? Zeugen Jehovas und andere, die die Gottheit Jesu verleugnen, würden sagen, ist ja klar, hier spricht Jehova, hier spricht Gott, der Vater. In Jesaja lesen wir mehrmals diese Phrase, dass Gott sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Beispiel Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Wer spricht hier? Wir würden sagen, ja, Gott spricht hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr Offenbarung 21, Vers 6 mit mir lesen. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Erinnert uns an Johannes 5, was Jesus da gesagt hat. Also es ist parallel. Der Alpha und das Omega ist gleichzeitig der Anfang und das Ende. Blättert eine Seite weiter, Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Oder haben wir jetzt alle zusammen, alle parallel? Hier wird uns gesagt, der Erste und der Letzte ist auch das Alpha und das Omega. Und wenn wir drei Verse später weiterlesen, lesen wir, wer es ist, der hier spricht. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und lest hier im Kapitel 1 die Verse 17 und 18. Da sagt Jesus, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Bezeichnung Gottes aus Jesaja. Und in Vers 18 haben wir mehr Infos über den, der da spricht. Und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also wenn wir nicht sagen wollen, Gott ist tot oder Gott war tot, ist offensichtlich, hier ist klar, dass Jesus hier spricht und nicht der Vater. Jesus ist Gott. Jesus ist der Erste und der Letzte aus Jesaja. Jesus hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Es ist ein Gott und doch unterscheidbare Personen, die wir sehen. Auch könnt ihr ein bisschen Spaß haben mit den Zeugen Jehovas nächstes Mal, wenn sie an eure Tür klopfen. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Gott auf dem Thron, der dich liebt. Und er ist es wert, angebetet zu werden und dass wir ihm dienen und ihm vertrauen. Lass uns zum Abschluss hier den zweiten Teil von Vers 6 lesen, den habe ich ausgelassen vorhin. Aber kein Wunder, dass Johannes sagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Herr, wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen und dass wir die Deinen sein dürfen. Deine Gemeinde. Es gibt uns so viel Zuversicht und so viel Trost zu wissen, dass du der allmächtige König auf dem Thron bist und dass du uns lieb hast und dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen werden, dass wir auferstehen werden, weil du auferstanden bist. Und das gibt uns Perspektive. Und Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Vorrecht gibst, dass du uns adoptiert hast als deine Kinder und dass du uns darüber hinaus auch zu Priestern gemacht hast und zu Königen, zu Königskindern. Und Vater, ich möchte beten, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns hilfst, dass wir diese Berufung besser ausfüllen und wir immer mehr reinwachsen. Und Herr, ich möchte beten, dass jeder von uns das erleben darf. Andere Menschen, unsere Bekannten, unsere Nachbarn, unsere Freunde zu dir zu ziehen und auf dich hinzuweisen und dich zu ihnen zu bringen. Danke, dass du lebendig am Wirken bist in der Geschichte und auch in unserem Leben hier und jetzt. Danke, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Wir wollen uns gern dir anvertrauen.